Hallo und herzlich willkommen, ihr Leichtmatrosen, zum Kein Brot, nur Spiele-Podcast. Mein Name ist Alles und mit mir dabei ist heute der liebe Flo. Grüß dich, Flo.
Hummel, Hummel, moin, moin, ja, ha, fiddlidi.
Hast du zu viel Grog getrunken, Matrose?
Schön wär's, der Rum ist alle.
Ja, die schlechten Wortwitze und Anspielungen, die ihr von uns gewohnt seid, die verraten das schon. Wir reden heute über ein karibisch-piratisches Thema. Und zwar geht es um Assassin's Creed Black Flag. Wie ihr schon wisst, wenn ihr die Podcast-Titel bzw. die Beschreibung des Podcasts gelesen habt. Das Remake eines Klassikers, kann man sagen, oder? Modernen Klassikers?
Ja, auf jeden Fall.
Von Ubisoft, der vierte Teil der Assassin's Creed-Reihe, beziehungsweise der, naja, eigentlich nicht der vierte Teil, weil die Ezio-Trilogie bestand ja aus drei Spielen, aber der vierte zeitlich abgetrennte Teil, wenn man so will. Und wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Schiffsreise, nicht nur in die Karibik des frühen 18. Jahrhunderts, wo das Spiel spielt, sondern auch auf eine kleine Erfahrungsreise, weil der Flo und ich das Spiel nämlich aus zwei komplett unterschiedlichen Perspektiven betrachtet haben. Der Flo als gestählter Veteran, der Jackdaw, der schon alles gesehen und erlebt hat in der Urfassung des Spiels damals. Mhm. Und ich als neuer
Smoothier.
Rekrut, auch als Nautier auf dem Bug, der sich das alles quasi aus der Perspektive einer Person angeschaut hat, die noch gar keine Berührungspunkte mit diesem speziellen Teil hatte, wohl aber natürlich mit den Assassin's Creed Spielen davor und danach. Ja, insofern, Flo, würde ich einfach mal an dich die Frage stellen. Du warst hyped, du kanntest das Original schon vorher. Was hat das Spiel damals für dich so toll gemacht, bevor wir quasi jetzt in diese Neuauflage einsteigen?
Ah, was hat das Spiel so toll gemacht? Es ist quasi komplett mit der Formel gebrochen, wobei nicht komplett. Denn im Vorgänger Assassin's Creed 3 gab es ja auch schon die Schiffskämpfe und alles. Das war aber so eine Randerscheinung. Und wo Teil 3 auch schon so ein bisschen weg von diesen, man kraxelt in Städten an Türmen hoch und ist in einem kleinen, eher abgespeckten Bereich unterwegs, abgespeckt in Anführungszeichen, Florenz, Damaskus und Co., war noch zu dem Zeitpunkt schon groß. Aber in Assassin's Creed 3 gab es ja auch keine riesigen Städte, das war ja in Neuen Amerika, also eher so alles flach und das Höchste war vielleicht mal ein Kirchturm. Und jetzt sind wir in der Karibik und das war so der nächste Schritt, von dem ich damals nicht gedacht hätte, dass er mir so gut gefällt. Denn die Welt wird größer und gleichzeitig wird sie kleiner und heimlicher. Und ich glaube, so lässt sich das am besten für mich beschreiben. Ich habe dieses Spiel damals abgöttisch geliebt und Black Flag ist für mich, ich würde fast schon sagen, immer noch der beste Serienteil. Das hört man ja öfters, dass der vierte Teil quasi von allen so hoch gelobt wird. Und bin da keine Ausnahme. Ich spiele den bis heute immer noch gerne. Und ja, auf das Resynced, wie es ja heißt, habe ich mich wirklich, wirklich gefreut. Gehypt ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil ich habe jetzt nicht entgegengefiebert, aber ich habe mich sehr gefreut, als der Release dann vor der Tür stand. Und ich habe mich noch mehr gefreut, dass Ubisoft so nett war und uns beiden einen Key hat zukommen lassen, dass wir eben genau diese Doppelperspektive mal eröffnen kann, von dem alten Seebären und dem jungen Matrosen, so in der Art.
Ah, ist das schön, es geht runter wie Öl, wenn man die 30 durchschritten hat, mal wieder jung genannt zu werden, wenn man irgendwo hinkommt. Ich kann das natürlich nicht so richtig mich in dein Hort versetzen, weil diese Erfahrung habe ich alle nicht gemacht, aber ich weiß noch, ich habe eine ganz interessante Verbindung zu diesem Franchise. Und zwar habe ich den ersten Teil wahnsinnig gemocht, weil der für mich bis heute, Assassin's Creed 1, bei allen technischen Macken und irgendwie ist der ja nicht so gut gealtert und wird ja auch in der Rückschau irgendwie sehr kritisch gesehen, ist mein Eindruck von den meisten Leuten. Aber ich habe sehr, sehr geschätzt die Ambition und dieses super, super coole Setting, weil diese Kreuzzüge mit so einer geheimen Organisation da im Hintergrund und den ganzen politischen Machenschaften. Ich meine, das Spiel hat ja auch damals das macht Black Flag ja auch. Also das ist ja auch alles sehr gebrochen, sag ich mal. Ne? Also du hast auf der einen Seite die historische Rahmenhandlung, aber da wird ja auch sehr schnell klar gemacht, also eigentlich geht's ja hier nicht um Religion jetzt im ersten Teil, sondern um Machtkämpfe, um Einfluss, um politische Vorteile. Und ich fand das immer cool, dass Assassin's Creed einen in so eine Welt gelockt hat, nenne ich es jetzt mal. Also dir quasi die Möglichkeit gegeben hat, einmal zu sagen, ich will da mal eintauchen, ich will gucken, wie es damals war. Und das fand ich beim ersten super cool, beim zweiten fand ich das super cool. Und du hast jetzt schon gesagt, der dritte Serienteil, da hatte mich das ein bisschen verloren. Also nach der Ezio-Trilogie war ich raus. Und das hat auch echt lange gedauert, bis ich wieder eingestiegen bin. Erst so richtig mit Assassin's Creed Shadows, weil mich das Japan-Setting abgeholt hat. Und dann kam diese Ankündigung zum Black Flag Remake und ich dachte, ich habe das ja damals irgendwie ignoriert, aber der Trailer sah mega geil aus. Ich wurde sofort abgeholt von der Musik, von dem ganzen Vibe des Spiels, sag ich mal. Und als es dann noch hieß, das kommt im Sommer, dachte ich, ey, das ist perfekt. Das ist so das perfekte Sommerspiel, wo du dich einfach schön auf die Couch flänzt und dann abends zum Feierabend nochmal eine Stunde oder zwei einfach so ein bisschen durch die Gegend segelst. Ja, deswegen hat mich das sehr, sehr abgeholt, als die Ankündigung kam.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe den ersten Teil übrigens auch sehr geliebt. Mochte den sehr gerne, auch wenn er schon damals spielerisch sehr repetitiv war und dieses Versprechen des Stealths und des Beobachtens sehr schnell durch diese einseitigen Gameplay-Loops ein bisschen ad absurdum geführt wurde. Aber das Szenario hat mir damals auch wirklich gut gefallen. Das waren ja noch die Desmond-Geschichten, wo Ubisoft noch versucht hat, eine richtige Geschichte, eine durchgehende Handlung zu erzählen, die sie dann mit dem Ende von Teil 3 komplett über Bord geworfen haben, weil es vorn bis hinten alles nicht mehr so wirklich Sinn ergeben hat. Und Teil 4 hatte das ja auf eine etwas andere Art und Weise. Dort hat man ja nicht mehr Desmond gespielt, wie in den ersten drei Teilen, sondern man hat aus der First-Person-Perspektive einen Software-Tester gespielt in einem Spielestudio, und das Ubisoft sein soll im Endeffekt, also hat alles danach geschrien, das war eigentlich schön selbstreferenziell. Und dann ist man auch von den Assassinen rekrutiert worden und musste Sachen ausspionieren und so weiter. Das war schon ganz witzig. Das haben sie jetzt in Resync komplett fallen lassen. Da gibt's das nicht mehr. Da gibt's eine andere Mechanik, die sogenannten Animus Rifts. Aber die können wir später vielleicht nochmal kurz zu sprechen kommen. Die würde ich aber auch nur am Rande mal so irgendwie behandeln. Also dieses von den meisten Spielern verhasste moderne Setting haben sie jetzt, glaube ich, endgültig gesagt, nee, das Retcon wir, das gibt's nicht mehr. Wir konzentrieren uns jetzt auf das, quasi auf dieses, historische, in Anführungszeichen, Szenario, und haben sie ganz gut getan, muss ich sagen. Das war so eine der ersten Sachen, als ich Resync gestartet habe und mir dachte, Gott sei Dank haben sie das weggelassen. Das war alles irgendwie, nicht unnötig. Es hat bis zu einem gewissen Grad schon ein bisschen Spaß gemacht, aber es hat es nicht gebraucht.
Ja, also ich glaube, das ist zweigeteilt. Auf der einen Seite, ich fand das am Anfang ziemlich cool. Also gerade auch die Desmond-Geschichte und gerade auch im ersten Teil, wo du ja dieses Labor mit dem Animus immer nur aus so einer, fast schon, das hatte so ein bisschen was von Paranormal Activity, wenn du dich dran erinnerst. Mhm. Das waren so ganz starre Kameraperspektiven, wo du das beobachtet hast. Und das fand ich ziemlich cool, als dann auch schrittweise rausgekommen ist, ey, diese beiden Orden, Templer und Assassinen, die gibt es noch. Und da bahnte sich für mich damals eine sehr, sehr coole Story an. Das Problem ist halt, dass die nirgendwo hingeführt ist, über die ganzen Serienteile. Es wurde irgendwie immer abstrakter, immer weirder, immer auch, also am Anfang hatte es ja, also es hatte ja diesen mystischen Kern mit diesen Artefakten und sowas, das gab es ja schon immer, aber irgendwann, von dem, was ich auch so mitbekommen habe, spätestens mit Valhalla und Odyssey und so, wo dann ja auch diese Götter so richtig in die Welt eingeführt wurden. Ja.
Diese uralte Rasse.
Was dann? Ja, genau. Und das wurde ja schon im zweiten irgendwie mal so angedeutet, dass es das gab und so. Aber irgendwann war das dann so over the top. Das war dieser Marvel-Effekt. Ich habe irgendwann nichts mehr verstanden. Und es war mir auch ziemlich egal. Mhm. Insofern, ich glaube jetzt tatsächlich, wie du richtig sagst, ist auch das sehr konsequent und richtig zu sagen, ey, Redcon, das geht alles raus, das ist jetzt nur noch der Unterbau, das ist ja auch jetzt, sie haben ja dieses Animus-Hub, oder diesen Animus-Hub für die Assassin's Creed-Spiele, das heißt, wenn ihr ein Assassin's Creed-Spiel euch kauft, dann werdet ihr erstmal in so einen Bildschirm geladen, wo es dann heißt, ja, welche Zeitepoche willst du dann spielen, und dann kannst du alle Spiele, die da schon hinterlegt sind, auswählen, und das ist ein bisschen weird, weil du hast das Spiel ja schon ausgewählt über deine Konsole und dann musst du es quasi nochmal anwählen. Aber
das hat mich damals bei Shadows so hart verwirrt. Das war das erste Spiel, wo ich diesen Hub mitgekriegt habe. Und ich so, warum kann ich jetzt hier irgendwie Liberty und sonst irgendwas auswählen? Was passiert, wenn ich jetzt da drauf drücke? Ah, startet ein anderes Spiel, das ich überhaupt nicht spielen wollte. Cool. Gut, alles klar. Also diesen Hub finde ich auch ein bisschen weird. Ich meine, ich kann es ein bisschen vom Aufbau her verstehen. Die Spiele sollen alle miteinander verknüpft sein auf irgendeine Art und Weise. Aber ja, also der große, ganz große Benefit und Sinn dahinter zieht sich mir noch. Aber ich würde mal sagen, wir machen mal einen Sprung nach vorne in den Heuhaufen. Eine Leap of Faith und versuchen mal für die wenigen Menschen da draußen, die uns zuhören, und den noch wenigeren Menschen, die noch nie gehört haben, was ein Assassin's Creed überhaupt ist, würdest du das jemandem erklären, der das Spiel noch niemals gespielt hat?
Meinst du jetzt konkret Black Flag oder die Reihe insgesamt?
Ich würde sagen, versuch's mal mit Black Flag, weil wir sind ja bei Black Flag.
Ich würde sagen, das ist ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive mit einem starken Fokus auf Parcours und Erkundung der Welt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass du A, Inseln hast, die du quasi zu Fuß bereisen kannst, unterschiedlich große Inseln mit unterschiedlichen Schauplätzen und einer sehr großen Passage, wo du mit deinem eigenen Schiff unterwegs bist und die Meere erkundest. Und das ist alles angesiedelt in der Karibik des frühen 18. Jahrhunderts, also ich glaube 1715 ist das Jahr, in dem das spielt. Und du spielst einen Piratenkapitän namens Edward Kenway, der eher zufällig, kann man sagen, mit dieser ganzen Assassinen- und Templer-Geschichte zusammenkommt. Also Edward ist eigentlich kein Assassine, sondern wird quasi in diese Welt geworfen mit einem ganz einfachen Wunsch. Er will sich ein Vermögen aufbauen, um dann nach Wales zurückzukehren, wo er herkommt. Und findet dann aber als Rahmen seiner Freibeuterei ein Artefakt, das ihn erst zu den Templern treibt, das dann die Assassinen auf den Plan ruft und eigentlich ihn dann zum, ja, Anführer, kann man sagen, von so einer kleinen Unabhängigkeitsbewegung macht, der es vor allem darum geht, die Piraten als eigenständige Gruppe in der Karibik quasi gegen die, wie sie es darstellen, quasi korrupten Könige aus dem alten Europa, insbesondere Spanien und England, zu behaupten.
Schön zusammengefasst. Ich würde noch kurz ergänzen, das kann man nicht genug sagen, denn das ist tatsächlich ein enormer Bruch mit der Serie bisher gewesen. Edward ist kein Assassine. Edward stolpert da hinein, richtig, weil in den vorigen Spielen hatten wir immer irgendwen, der uns quasi so durch so einen Aufnahmeritus zum Assassin macht. Und hier werden wir am Anfang zum Assassin, indem wir einen umbringen. Denn das Spiel geht mit einem Schiffskampf los, wo wir quasi geentert werden. Dadurch bruchlanden wir quasi mit unserem Schiff. Und ein Assassine, der den Angriff auf unser Schiff, wo wir sind Matrose, wir sind ja nicht mal Kapitän zu diesem Zeitpunkt. Wir übernehmen zwar das Steuer, aber auch nur, weil der Steuermann stirbt. Und als wir dann an Land gespült werden, ist auch dieser Assassine, der den Angriff ausgeführt hat. Und am Anfang scheinen die beiden auch noch ganz normal miteinander Geschäfte zu machen. Also Edward und dieser Assassine, der bietet ihnen nämlich Geld an und sagt, hey, pass mal auf, wenn du mich nach Nassau, heißt die Insel, bringst, dann bezahle ich dir das und das. Und Edward durchschaut halt, dass der im Endeffekt gar nicht vorhat, sein End of the Bargain, also wie sagt man da im Deutschen zu?
Seinen Teil der Abmachung.
Genau, danke. Seinen Teil der Abmachung nicht einhält. Und dann bringt Edward ihn um. Und nimmt seine Assassinenkluft und gibt sich als dieser Assassine aus, der, das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert innerhalb der ersten paar Missionen anscheinend, zu den Templern überlaufen wollte. Und das eine gibt das andere. Wie du schon gesagt hast, Edward kommt an dieses Artefakt heran, dass er dem toten Assassin abnimmt und dann den Templern quasi bereicht. Also Edward ist eigentlich quasi derjenige, der in diesem Konflikt Assassin gegen Templer erstmal voll die Machtperspektive wechselt und den Templern einen echt großen Vorteil verschafft. Und im Endeffekt hat er gar keinen Bock drauf. Der will das gar nicht. Der will dieses Artefakt haben, damit er daraus Geld machen kann und damit er wieder nach Hause zu seiner Frau kann. Und da muss ich sagen, das ist der nächste große Punkt, der mich sehr gefreut hat. Das wird an dir vorbeigegangen sein, weil du kennst es dann in diesem Fall ja nicht anders, weil du das Original nicht gespielt hast. Aber das Spiel kommt, wenn ich mich nicht täusche, mit deutlich mehr Rückblenden zwischen Edward und seiner Geliebten einher. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass im Original so viele Zwischensequenzen oder Rückblenden von früher da sind, wo Edward quasi seiner Freundin erklärt, warum er jetzt hier in die weite Welt, in die neue Welt hinausgeht, um dort anzuheuern und so weiter, weil er im Endeffekt ihn ein gutes Leben machen will. Und ich fand das eigentlich total süß. Da gibt es diese eine Szene, wo er nach Hause kommt, aus dem Pub, ziemlich angetrunken und alles drum und dran, aber dann bringt er ihr einen Krug mit Kakao, also heiße Schokolade, und sagt ihr, schau mal, heute leben wir mal wie Könige, und gibt ihr diese heiße Schokolade, die, ich will nicht wissen, was der dafür gemacht hat, damit er diesen eine Tasse kriegt. Und sie trinkt das und er fragt sie dann schon so, oh, und schmeckst du, wie gut das ist? Und sie guckt ihn an, schon ein bisschen mitleidig, und sagt, mein Vater ist Händler, ich habe schon sehr oft heiße Schokolade getrunken. Und da merkt man so, dieser Wunsch von Edward, der eigentlich echt eine arme Sau ist. Das ist ein irischer Taugenichts, der gerne was werden möchte, und dort draußen in der neuen Welt kann er das, und der lässt sich davon auch nicht abbringen, auch wenn seine Freundin sagt, bleib hier, wir können doch auch einfach ein normales, einfaches Leben führen. Wir haben doch uns, aber ihm reicht es nicht.
Da muss ich dich korrigieren, Flo, er ist ein walisischer Taugenichts.
Oh, ein walisischer, Entschuldigung.
Und er kommt aus Swansea, da war ich sogar schon mal. Oh. Insofern kann ich das mit Autorität sagen. Ich bin aber ganz bei dir. Also Edward ist ein total interessanter Protagonist, weil der total relatable ist, wie man so schön neudeutsch sagt. Das ist einer, den kannst du super nachvollziehen, weil der eine total persönliche Motivation hat. Der kommt halt aus dieser feudalen Welt, die halt geprägt ist von Armut und diesem super krassen Reich-Arm-Gefälle. Und seine eigentliche Motivation, auch dafür Pirat zu sein und diese ganzen Sachen zu machen, ist tatsächlich, aus dieser Armut rauszukommen. Und er hat kein größeres Interesse, zumindest am Anfang nicht, an diesen größeren politischen Konflikten, die da irgendwie im Hintergrund stehen. Und das mit dem Assassinen, das Geile ist ja, dass ich weiß gar nicht mehr, wer da den Konflikt beginnt, weil der Assassine sagt ja, bring mich dahin und ich gebe dir das Geld. Und ich meine, Edward sagt doch sowas wie, du hast das Geld doch bestimmt bei dir, oder? Was ja eigentlich wie so eine Andeutung ist, ich könnte dich da jetzt auch umlegen und dir das abnehmen. Also das ist so ein bisschen, ja, zwiespältig, so ein bisschen, wer da eigentlich jetzt diesen Konflikt auslöst am Anfang.
Wir haben quasi den Star Wars-Moment, plus, who shot first.
Genau, plus, was ich richtig geil fand, das Spiel weiß ja, dass du zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich schon 4, 5 Spiele dieser Reihe gespielt hast. Ja, aber zumindest gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass. Und Edward nimmt sich diese Kluft von dem Typen an, weil er einen Brief findet, wo drauf steht, ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich werde sie schon in ihrem Outfit erkennen. Paraphrase. Mhm. Und zieht sich das Ding an und dann hat er auch diese verborgenen Klingen in der Hand.
Nee, die verborgenen Klingen kriegt er erst später.
Nee, pass auf. Das sind diese, benutzt er da noch nicht, aber er hat diese Klinge in der Hand. Musst du die Szene nochmal genau angucken. Er nimmt die quasi, diese typischen Assassinen-Lederdinger.
Ja,
die so ganz ikonisch sind. Und er guckt sich das an und man merkt, er kann damit nichts anfangen und dann schmeißt er sie weg.
Ach, stimmt ja, richtig.
Das ist ein totaler Bruch mit der Erwartungshaltung, weil ich als jemand, der die Vorgänge gespielt hat, aber das Spiel nicht, dachte, okay, jetzt zieht er sich das an und dann geht es los. Nee, und er guckt sich das an und denkt, was ist das denn für ein Schrott, und schmeißt die irgendwo hin. Und dann wird er ja später 1, 2 Missionen weiter in Havanna, wo man die erste Stadt, wo man sich so ein bisschen bewegt, wenn man dann Händler trifft, wird ja darauf angesprochen, wo sind eigentlich ihre versteckten Klingen, Sir so und so, als er sich da gerade ausgibt. Und das ist extrem cooler Einstieg, finde ich. Also da haben sie wirklich aus den Erfahrungen der letzten Spiele und so insgesamt, das haben sie irgendwie schön verbaut, dass das ganz anders rüberkommt und schon diese, von vornherein diese ganz andere Stimmung transportiert.
Ja, das ist richtig. Hast recht. Du hast recht. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich schon wieder so ein bisschen vor mir. Aber da siehst du mal, ich habe diese Szene schon so oft gesehen, das war halt einfach dieses, ja klar, das ist halt die Szene. Ja, und jetzt hast du es schon so schön gesagt, eigentlich ist es ein Action-Adventure, wo man kämpft, Schiff mit sehr viel mit seinem Schiff unterwegs ist, Inseln erkundet, ab und zu auch noch ein bisschen schleicht. Man muss in manchen Missionen relativ stealthy vorgehen. In manchen ist man gezwungen dazu. In vielen Missionen muss man das in der Theorie nicht, wenn man gut im Kampfspiel ist. Also wenn man quasi so ein bisschen den Skill hat dafür, dann kann man auf das Schleichen irgendwann komplett pfeifen. Denn auch Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced bricht nicht mit einer Tradition. Edward ist einfach eine Killing Machine. Also der gibt denen seine Waffen in die Hand. Und ab dann ist er eigentlich nicht mehr zu töten. Wie hast denn du das Kampfsystem empfunden? Das ist im Vergleich zum Vorgänger dezent geändert. Aber wie hast du das so, ja, wie hat das auf dich gewirkt?
Ja, also man kann, glaube ich, nochmal vielleicht kurz vorab zusammenfassen, wie du richtig gesagt hast, ne? Die meisten Missionen drehen sich darum, dass man irgendeinen Gegenstand klauen soll, irgendeine Person ausschalten soll, irgendeinen Schatz bergen soll. Ja, das heißt, du bewegst dich durch die Welt und sollst eigentlich immer in irgendeiner Form von A nach B kommen, Missionen erfüllen, fliehen. Das hat sich nicht geändert gegenüber den direkten Vorgängern, wo das ja schon sehr ähnlich war. Das Kampfsystem hat mich sehr stark an das zweite Assassin's Creed erinnert. Mhm. Weil es eben A, diese super starken Parries hat. Ja. Also das ist so ein System, das kennt man auch aus Assassin's Creed Shadows. Ihr habt quasi die blauen Angriffe, die könnt ihr parieren. Und die roten Angriffe, denen müsst ihr ausweichen, weil die euren Block durchbrechen. Und es ist zwar nicht so wie früher, dass die Gegner jetzt irgendwie warten, die greifen die schon aus verschiedenen Ecken an. Insofern ist das ein bisschen herausfordernder geworden. Aber Edward ist schon ein sehr mächtiger Charakter, wie du richtig gesagt hast. Der kann sehr viele einfache Gegner insbesondere schnell wegblocken. Und dass die Gegner gefährlich werden, entsteht eher durch die Masse, als dadurch, dass die einzelnen Kämpfe wirklich herausfordernd sind. Dennoch muss ich sagen, ich hatte mit dem Kampfsystem echt viel Spaß, weil sich das so schön fluffig weggespielt hat. Also das waren eigentlich immer so Konfrontationen, wo ich dachte, ah, jetzt nochmal ein Parry, jetzt nochmal ausweichen. Du hast zwei Pistolen, die du nutzen kannst. Du kannst den Gegnern die Füße wegtreten. Also es hat so eine gewisse Dynamik. Es hat unfassbar viel Gore. Mhm. Also ich finde es krass, dass das Spiel ab 16 ist, glaube ich. Ne?
Ja.
Also hat ja keine FSK 8, USK 18 Freigabe, sondern USK 16. Dafür finde ich es schon sehr, sehr explizit. Also auch bis zu den Finishern, die teilweise echt brutal sind. Und insgesamt ist es aber, würde ich sagen, auch im Vergleich zu Shadows, wo ich auch das Gefühl hatte, dass du bei den Waffen nochmal ein bisschen mehr Auswahl hast, ein insgesamt sehr klassisches Assassin's Creed Kampfsystem, was aber nicht schlechtes ist, weil ich finde, das hat sich damals irgendwann abgenutzt, aber es ist ja jetzt auch stabile 15 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Insofern war ich damit eigentlich fein.
Ja, was sich noch geändert hat im Vergleich zu früher, ist, dass man hat das Parry-System, richtig? Und wenn man jetzt jemand im richtigen Moment pariert, ist das dann meistens ein Insta-Kill. Und wenn man richtig steht und die Kamera auch im richtigen Winkel auf den nächsten Gegner gedreht hat, dann kann man Edward manchmal auch auf den nächsten Gegner per Knopfdruck springen lassen und dann macht er gleich schon den nächsten Kill. Und das ist halt auch so, das macht diese Kämpfe so unglaublich schnell. Also klar, durch die Masse wird es ein bisschen anspruchsvoller. Das hat sich im Vergleich zu früher tatsächlich geändert, weil da war das nämlich auch noch so, die stehen alle in der Reihe und warten darauf, dass du sie umbringst. Aber es ist genau wie damals kein anspruchsvolles Kampfspiel. Also wer da wirklich den hohen Skill sucht, muss höchstens den Schwierigkeitsgrad deutlich höher stellen, dann verträgt Edward nicht viel. Und die Gegner halten ein bisschen mehr aus. Es ist allerdings nicht so wie bei Origins, Valhalla und Shadow, dass zum Beispiel Kills nicht sofort tödlich enden. Also wir haben nicht dieses, du schleichst dich mühsam an einen Gegner ran, drückst dann auf den Assassinate-Knopf und dann haust du deine Klinge hinten rein und der Gegner dreht sich um und hat ein Viertel von seinem Leben verloren. Dieses Bullet-Sponge-System und auch Level-System wie in den moderneren Assassin's Creed ist da nicht vorhanden. Wir haben also wirklich noch dieses klassische Edward gegen den Rest der Welt.
Ich kann dir nicht sagen, Flo, wie wohltuend das ist, dass dieser Schwachsinn da raus ist. Ja. Ich finde, das passt so gar nicht zu Assassin's Creed, wo es doch, also es geht doch, die gesamte Grundidee des Assassinen ist doch, dass er ein Meuchelmörder ist, ein Attentäter, der eben jeden mit seiner versteckten Klinge oder generell einfach jeden, egal wie mächtig er ist, durch Heimtücke zu Fall bringen kann. Das ist doch eigentlich die Erzählung, warum die so gefürchtet sind. Und dann, wie du richtig gesagt hast, auch bei Shadows, da hast du dann irgendwelche Samurai, denen rammst du irgendwie diese Klinge in den Hals und dann hauen die dich weg und haben irgendwie noch zwei Drittel ihrer Lebensleiste und du denkst dir einfach so, was soll das? Also das Kampfsystem war da ausgereifter. Ja. Ja? Das gebe ich denen. Das war insgesamt ein besseres Kampfsystem.
Aber es hat nicht so viel Spaß gemacht.
Ja, und ich finde das ich würde das vergleichen einfach mit so einem 3D-Beat'em-up eigentlich eher. Ja, du klopfst dich da durch und die Stats, die es gibt, aber die sind echt minimal. Also selbst die Waffen und so, das ist alles sehr gestreamlined. Ja, du hast zwar ein bisschen Anpassung, du hast ein bisschen RPG-Systeme da drin, aber das ist noch alles so homöopathisch, dass du das eigentlich im Wesentlichen wie ein Prügelspiel so ein bisschen in der Third Person spielen kannst. Mhm. Da kommst du sehr gut durch.
Ja.
Das bricht ja lustigerweise, ich weiß nicht, ob wir direkt darüber reden wollen, bei den Schiffskämpfen.
Ja, das können wir gerne, weil das ist ja auch eigentlich das Highlight und das zentrale Element damals wie heute. Und ich muss sagen, ich hatte erst ein bisschen Angst, die Schiffskämpfe wieder aufzunehmen. Weil ich mir dachte, oh, ich weiß nicht, ob die seit dem letzten Mal, dass ich Black Flag vor ein paar Jahren gespielt habe, noch gut gealtert sind. Macht mir das immer noch Spaß? Und ja, die Schiffskämpfe machen immer noch unglaublich Laune und es ist immer noch cool, feindliche Schiffe zu entern und danach zu versenken, beziehungsweise die Crew gefangen zu nehmen. Und es ist einfach so schön.
Ja, die sind super gut inszeniert und vor allem sind die, ja, wie soll man das sagen? Also ich finde, sie haben diese Metapher ganz gut hinbekommen. Ja, also das ist ja eigentlich nur eine Abfolge von Spielmechaniken, aber so durch die Gegend zu segeln und ja, dabei deine Crew, wie du richtig gesagt hast, zu beobachten, aber eben halt auch diese verschiedenen RPG-Mechaniken darin zu haben. Das ist ja das, was ich gerade meinte im Vergleich. Da hast du ja schon relativ viel, was da im Hintergrund noch stattfindet.
Mhm. Ja, genau. Du kannst dein Schiff auf verschiedenste Art und Weise upgraden. Du kannst schon zu Beginn des Spiels, nach den Tutorial-Missionen im Endeffekt, also wenn du kriegst dein Schiff zwar relativ früh, aber du kriegst noch den Anstandswauwau in Form von zwei ehemaligen oder zwei alten Kumpels, die dir nochmal alles beibringen, also quasi nochmal zeigen, wie geht der Schiffskampf richtig und so weiter und so fort. Aber dann, wenn du in den vorherigen Missionen jetzt nicht strikt durch die Gegend gerannt bist, sondern noch ein bisschen erkundet hast, ein bisschen Schatzkisten gesammelt hast und alles drum und dran, also ein bisschen Kohle angehäuft hast und Ressourcen, kannst du schon bereits sehr früh im Spiel die ersten Upgrade-Möglichkeiten auf deinem Schiff installieren. Und das ist jetzt nicht einfach nur minimal mehr Schaden oder so. Nein, du kannst deine Jackdaw, die du hast, mit Mörsern versehen, mit einem verstärkten Front, mit der du Schiffe rammen kannst. Theoretisch gesehen kannst du dir ein kleines Minigeschütz ranbauen, mit dem du auf brennbare Fässer auf den gegnerischen Schiffen feuern kannst und so weiter und so fort. Und das ist dann tatsächlich, das geht wirklich in Richtung RPG-System, wo du dein Schiff als verlängerten Arm auflevelst. Und hier merkst du auch den Unterschied. Bei den Waffen bin ich ganz bei dir, bei deinen Handfeuerwaffen und so, da ist der Unterschied gering. Es sei denn, du findest gerade mal so eine etwas wertvollere, legendäre Waffe, das ist auch neu. Die haben dann zum Beispiel Nebeneffekte. Also zum Beispiel, wenn du mit der einen Waffe in der Geschwindigkeit Gegner killst, dann macht sie kurzzeitig mehr Schaden oder so. Also so kleine passive Nebeneffekte. Aber das ist alles völlig irrelevant. Das brauchst du nicht. Du kannst mit den Anfangssäbeln, die du kriegst, theoretisch bis zum Ende spielen. Es dauert dann halt alles ein bisschen länger, aber es hält dich keiner auf. Aber bei den Schiffsupgrades, da macht jedes Upgrade deiner Schiffshülle, deiner Kanonen, all das macht sich richtig bemerkbar und die Schiffskämpfe sind teilweise wirklich knüppelhart und wenn du dich mit den falschen Schiffen anlegst auf hoher See, dann kann das ganz schnell Game Over bedeuten. Also da hast du nämlich nicht diese Pariertaste, wo mit einem Knopfdruck alles gut wird, sondern hier musst du wirklich ein bisschen Skill haben, nachdenken und auch bis zu einem gewissen Grad an manchen Stellen Glück.
Ja, es ist sehr viel, also da sind super viele Mechaniken eingebaut. Die erste ist, wie du richtig gesagt hast, du hast eigentlich ein Level-System da im Hintergrund. Ne? Wenn du Gegner triffst, die eine gewisse Stärke haben, da kannst du noch so gut spielen, da kannst du noch so schnell an denen vorbeifahren, die erledigen dich mit einem Schuss. Und da warnt dich deine Crew auch immer vor. Also du hast ja diesen Ball-Captain quasi, dessen Name mir gerade entfallen ist.
Ja, ich weiß ihn gerade leider auch nicht mehr.
Ich bin echt schlecht mit Namen geworden. Also der warnt dich ja quasi auch. Captain, haben wir keine Chance, wenn wir da jetzt hingehen. Und dann weißt du schon, aha, da segeln wir erstmal um. Das Spiel zeigt ja auch mit 3 bis 5 Sternen quasi an, wer da wie stark, oder ein Stern ist dann eine relativ kleine Brick oder so, 5 Sterne ist dann irgendwie die spanische Armada, die dann da durch die Karibik patrouilliert und die Handelswege schützt. Das heißt, das stellt dich schon darauf ein. Und wie du richtig gesagt hast, das ist so viel Mikromanagement in diesem Schiff selber. Du hast eine Crew. Die Crew kannst du variabel anpassen. Du kannst zum Beispiel deren Quartiere vergrößern. Da hast du mehr Leute, die dir bei der Kaperung helfen können. Ja, die wirklich an deiner Seite kämpfen. Das macht die Kämpfe ein bisschen leichter. Du kannst deine Kanonen ausbauen. Dann hast du mehr Schüsse oder du hast vielleicht mehr gleichzeitige Schüsse. Du kannst einen Rambock dir ans Schiff bauen. Dann kannst du Sturmattacken auf gegnerische Schiffe ausführen. Diese Ballkanone hast du schon erwähnt. Du kannst gleichzeitig die Segel upgraden, damit du ein bisschen schneller bist. Du kannst die Rüstung upgraden und du kannst ja, beziehungsweise es ist theoretisch, kannst, eigentlich ist es schon eher in die Story eingebunden, Leute rekrutieren, die dir dann quasi als Teil deiner Crew auch besondere Fähigkeiten geben. Zum Beispiel als Master at Arms, das ist relativ früh, bekommst du den Padre, wie er heißt, ein, ja, Kleriker, der sich zur Ruhe gesetzt hat eigentlich, der aber früher mal so ein Einpeitscher war auf hoher See und dann quasi die Schiffsmoral hochgehalten hat. Und der gibt dir dann so eine spezielle Rammattacke. Das sind super viele kleine Teile, die aber alle sehr sinnvoll, wie ich finde, ineinander greifen und dir schon das Gefühl geben, ey, das ist meine Jackdaw, das ist mein Schiff, das ist meine Crew. Und ich bin gerade derjenige, der dieses Schiff besser macht, indem ich Upgrades finde in der Welt. Und das war so cool und so belohnend. Und das hat sich gar nicht so sinnlos angefühlt, weil die Hauptkritik, und dann bist du auch gleich wieder dran, sorry, ich bin jetzt hier gerade sehr am Loben. Die Hauptkritik an den Assassin's Creed Spielen ist ja für mich immer, die Welten sind cool und die Welten sind groß, aber was ich da mache, insbesondere beim Upgraden, das fühlt sich oft so sinnlos an, weil ich einfach nicht verstehe, wofür ich das brauche. Und hier verstehe ich aber total, wofür ich das brauche. Ja, ich kann sofort erkennen, die 6000 Galeonen oder Gulden, die ich da investiert habe, die kommen auch an der richtigen Stelle wieder raus. Wenn mein Schiff jetzt auf einmal einen ganzen Treffersalbe mehr aushält, als es sonst ausgehalten hätte.
Ja, also muss ich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich preisen wir jetzt hier gerade die Ubisoft-Formel bis zu einem gewissen Grad, die sonst in den vielen Assassin's Creed, Far Cry Spielen und so weiter dazu bringt, dass man sagt, ich habe da keinen Bock mehr. Aber auch dieses, wie du schon sagst, das Upgraden ist gerade am Anfang, ist es noch sehr motivierend. Das nutzt sich gegen Ende des Spiels auch wieder ab. Also ich weiß noch, dass ich am Ende, als ich dann die richtig harten Schiffe erledigen musste, da hatte ich dann auch meine Checkliste mit, ich brauche noch die Ressource und die Ressource, wo finde ich die? Ah ja, guck mal, da fährt gerade ein Handelsschiff, das geladen hat und so weiter. Also auch das nutzt sich mit der Zeit ab, aber es hat deutlich, deutlich, deutlich länger gebraucht. Und es ist halt wirklich motivierend. Und wie du schon sagst, man hat das Gefühl, man kriegt auch tatsächlich was mit. Denn in den anderen Spielen, wie schon gesagt, du bist als Ezio, als Connor oder als Altair im Endeffekt immer mächtig gewesen. Und hier als Edward bist du es als Person auch, aber dein Schiff ist es nicht. Und das ist dieses große Spielelement, das sie ja auch versucht haben, dann mit dem nächsten Teil, quasi den 4,5 mit Rogue, weiter aufrechtzuerhalten. Das hat dann nicht ganz so gut geklappt. weil es auch nicht mehr in der Karibik gespielt hat, sondern irgendwo im Norden von Amerika, aber andere Geschichte. Und das macht Spaß, das macht lange Spaß, das motiviert sehr lange. Und die Schiffskämpfe sind ja auch fordernd. Du hast jetzt das Upgrade-System noch erwähnt, aber man muss ja noch so viel mehr. Man kann zum Beispiel, wenn der Gegner auf einen schießt, kann man die Crew sich, das finde ich ein bisschen bescheuert, man kann sich ducken, um Schaden zu entgehen, wo ich mir denke, es ist doch egal, ob die Crew sich duckt, damit das Schiff Schaden kriegt oder nicht. Aber das ist halt auch so eine Ausweichmechanik. Man muss das Schiff dann mit den Wellen oder mit dem Seegang drehen, damit man auf der richtigen Steuer- oder Backbordseite losfeuern kann und so weiter und so fort. Und das braucht eine Weile, bis man das so ein bisschen drauf hat. Aber sobald man das hat, macht das unglaublich Spaß. Und die späteren Kämpfe gegen die großen Armada-Schiffe, die sind dann richtig herausfordernd. Wenn man dann mal schafft, so eins zu versenken, das ist so ein richtiger Wow-Moment. Das Spiel schmeißt einem auch später so GTA-mäßig auch noch Kopfgeldjägerschiffe an die Fersen, die ab einem gewissen Punkt dann Jagd auf einen machen, also so Piratenjäger quasi. Das sind dann diejenigen, bei denen man nochmal dreimal aufpassen muss. Die tauchen dann wie aus dem Nichts auf und greifen einen an und wollen einen dann versenken. Und Black Flag, klar, lebt von diesem Schiffssystem, aber es hat danach kein Assassin's Creed mehr geschafft, das Ganze so motivierend und belohnend zu gestalten wie hier. Und ich habe jetzt schon gesagt, Ubisoft-Formel, und das hattest du ja, glaube ich, heute Morgen in unserem Discord-Chat oder heute Mittag geschrieben, dass diese Ubisoft-Formel ja auch so dermaßen aufgelöst und gelockert wird durch diese ganzen Inseln.
Ja, das ist das, was ich auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Du bewegst dich ja mit dem Schiff durch die Welt und dadurch kannst du sehr viel Strecke, sehr viel Distanz in sehr kurzer Zeit zurücklegen. Ja, also du segelst dann mit der Jackdaw innerhalb von 1 bis 2 Minuten mal so 4 Kilometer durch die Gegend. Das fühlt sich immer noch sehr, sehr groß an. Aber sobald du Land betrittst, sind diese Inseln sehr kompakt. Also mit wenigen Ausnahmen, also Kuba ist ja die größte, aber die bereist du eigentlich selten so komplett von Land zu Land, sondern suchst ja mal hier mal einen Stützpunkt und da mal was. Und abseits davon sind es halt relativ kleine Inseln. Und dadurch funktioniert dieses Abarbeiten von den Icons so viel besser für mich, weil wenn ich diese riesigen Welten vor mir habe, ne, und ich habe 1000 Icons, die ich gleichzeitig sehe, denke ich mir schon, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, wo ich aufhören soll. Das ist mir einfach viel zu groß und es fühlt sich jetzt nur noch Abarbeiten an. Aber wenn ich auf so eine kleine Insel gehe und ich habe da 4 Objectives, die einfach sehr klar gesiedelt sind. Du hast 2 Geheimnisse, du hast 2 Truhen, du hast eine Tierart, die du hier finden kannst und eine Schatzkarte oder so. Dann habe ich auch die Motivation, das wirklich zu machen. Dann gehe ich da auf die Insel und suche das halt ab, weil mich das halt im Zweifelsfall auch für die gesamte Aktion vielleicht 20, 25 Minuten kostet.
Wenn überhaupt.
Und dann habe ich wirklich eine kleine Insel geschafft. Ja, je nachdem, ne, ob da jetzt irgendwie noch irgendwie Wachen drauf sind oder du ein bisschen länger suchen musst, aber ja, 15, 20 Minuten, würde ich mal so sagen, brauchst du für eine kleinere Insel, vielleicht weniger. Und das macht das echt so viel belohnender, weil du genau weißt, ich suche mir jetzt ein kleines Upgrade hier, dann habe ich wieder Geld eingesammelt, habe vielleicht eine Quest nebenbei erledigt, gehe auf mein Schiff zurück, kann mit dem Schiff weiter segeln oder ich nehme meine Gewinne und fahre damit schon mal nach Hause, upgrade da mein Schiff, da öffnet sich vielleicht eine Nebenquest mit einem meiner Gefährten und, und. Also das funktioniert in so einem kleinen, abgespeckten Maß so viel besser. Plus, und das ist jetzt auch etwas, worauf wir einfach zu sprechen kommen können, ey, diese Welt ist so unverschämt schön.
Ja, ja. Das war auch.
Also, ich hab's jetzt auf.
Ja. Nee, mach du mal, dann grätsche ich danach rein.
Also, ich hab's auf der Series X gespielt. Und ich hab dankenswerterweise seit Anfang des Jahres so einen 120-Hertz-Fernseher. Das heißt, ich kann die Balanced-Option auswählen, wie das heißt, auf der Series X. Ich glaube auch auf der PlayStation 5. Dann hast du 40 Hertz, aber hast im Grunde die Einstellung von so einem Qualitätsmodus. Und der Sprung von 30 auf 40 Hertz ist halt sehr spürbar. Und der Sprung von 40 auf 60 aber nicht mehr so sehr. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, warum das so ist. Hat ein paar technische Ursachen. Auf jeden Fall sieht das so geil aus, dass die Farben poppen so richtig. Diese Welt sieht, das Wasser ist, Alter, ich weiß noch, als man sich damals über Wasser unterhält nach dem Videospiel, das Wasser in diesem Spiel ist so unverschämt schön. Und einfach diese Karibikwelt, die ja diese Festungsstädte hat, die aber gleichzeitig auch schon so ein bisschen verfallen sind. Ja, weil wir sind ja eigentlich schon vorbei am ganz großen Zeitalter der spanischen, englischen Kolonialisierung da in dieser Zeit. Ja, das war ja eigentlich eher so das 16., 17. Jahrhundert, wo das alles aufgebaut wurde. Und du siehst diesen Städten einfach schon an, ey, die haben schon 100 Jahre auf dem Buckel. Die Festung ist nicht mehr ganz frisch. Ja, das wird auch ein bisschen zusammengestopft, aber die Kombination aus dieser geilen Welt und diesen Städten, die schon so leicht verfallen sind, aber immer noch diesen Glanz haben von früher, das gibt einem so ein einzigartiges Feeling. Und das ist auch so eine Optik, die in Videospielen echt nicht oft bedient wird, dass ich einfach ganz oft gedacht habe, es macht mir jetzt gar nichts aus, einfach 2 Minuten hier durch die Welt zu segeln, an diesem Fort vorbei, sich die Welt anzugucken und denken, boah, sieht das Hammer aus. Ist das einfach Eye Candy für die Gamerseele, hier durchzusegeln und sich zu denken, boah, das ist jetzt hier meine Gegend.
Ich weiß nicht, mit wem ich es hatte, ob es mit Kim war oder mit einem Bekannten von mir. Auf jeden Fall habe ich das, wo ich dann gefragt habe, und wie würdest du es beschreiben? Und dann habe ich gesagt, es sieht so aus wie Black Flag, das Original zu seiner Zeit. Also das, wo man damals auch gesagt hat, boah, wie wunderschön dieses Spiel ist und das Wasser und so weiter. Genau diesen gleichen Effekt hatte ich jetzt. Darauf hatte ich mich ehrlich gesagt am meisten gefreut, so ein bisschen, dass, um zu sehen, wie hat sich die Grafik verbessert. Ist es immer noch dieser Wow-Moment? Ist es immer noch so ein wunderschönes Spiel? Und ich glaube, das ist aber auch viel dem Setting geschuldet. Denn du kannst diese karibischen Inseln einfach wunderschön gestalten. Das Wasser sieht, wie du schon sagst, absolut umwerfend aus. Und es gefällt mir von vorn bis hinten. Und ich habe jetzt natürlich keine Bauklötze gestormt, aber es war richtig schön anzusehen. Ich habe es auf meinem PC gespielt mit einer 5070 drinne und mit OLED-Bildschirm und allem drum und dran. Also auch wirklich die Einstellung auf ganz hoch gepusht. Das ging problemlos und das hat wirklich Spaß gemacht, sich da die ganze Zeit umzugucken und auch in den Dörfern unterwegs zu sein. Also oder auch einfach, wenn man im Meer unterwegs ist und mal runtertaucht, die Unterwasserwelt, wie hübsch die aussieht eigentlich, wenn man nach Schätzen taucht und alles. Das haben sie echt toll hingekriegt und es ist so wieder wie damals und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass grafische Sprünge mittlerweile gar nicht mehr so gut möglich sind, weil die Technik schreitet jetzt halt nicht mehr in so großen Schritten voran, war das echt so ein kleiner Wow-Moment und das ist auch eines der Highlights des Spiels, das es mitbringt. Diese moderne Optik, die einfach nochmal dieses Gefühl für mich hervorgebracht hat.
Ja, also um das jetzt nochmal ein bisschen einzuordnen, ich war jetzt sehr, sehr begeistert, bin ich auch. Ich finde, das Spiel sieht echt fantastisch aus. Man merkt natürlich so ein gewisses Gefälle, würde ich sagen, zwischen den Charaktermodellen und der Welt.
Ja.
Ja, also die Gesichtsanimation und so, das ist jetzt alles nicht top of the tops. Siehst du, dass da jetzt nicht das beste und neueste Motion Capturing verwendet wurde. Ja, das machen andere Spiele deutlich besser und vor allem Spiele, die halt auch ein entsprechendes Budget wahrscheinlich mitbringen. Aber ich finde das auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, der Star ist für mich die Welt. Sich da aufzuhalten und da kann das Spiel problemlos auch mit Top-Produktionen mithalten, finde ich. Also da gibt es ganz viele Details, die da auch gut funktionieren. Und doch, ich muss auch für mich sagen, dass ich jetzt auch mit vielen Jahren Abstand, quasi, wo ich das Original nicht kenne, schon verstehen kann, warum das ein Spiel ist, das also so geliebt wird, kann man ja wirklich sagen, von vielen Leuten, die ja total begeistert sind und sich auch freuen. Das hat sich auch entsprechend gut verkauft. Jetzt mit, ich glaube, 2 Millionen Einheiten hatten sie gemeldet. Das heißt, das hat schon einen kleinen Hype und das merkt man auch, dass da viel Herzblut auch von den Leuten da draußen quasi, die das spielen oder gespielt haben, noch dranhängen.
Ja, also ich bin jetzt gerade erst mal 10 Stunden drin. Es hat aber für mich gereicht, weil ich ja weiß, in welche Richtung die ganze Reise geht, dass ich sagen konnte, okay, das passt soweit. Ich habe das Gefühl von damals, ich kann es vergleichen und sage auch immer noch, den Charme hat es nicht verloren. Es ist jetzt wieder, also immer noch und wieder obendrauf, das für mich beste Assassin's Creed. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung jetzt das nächste Projekt gehen wird, das Assassin's Creed Hexen. Ob das wieder mehr in Richtung Back to the Roots geht oder ob das auch wieder mehr in Richtung dieses Rollenspielsystems wie bei Origins, Valhalla, Odyssey und Co. geht.
Ja, ich befürchte eher Letzteres.
Ich muss allerdings sagen, ich habe heute auf GameStar was, glaube ich, gelesen, dass es anscheinend einen Leak gab, der besagt, und das da habe ich mir die Ohren gespitzt, in Hexen, also in diesem Leak wurde ein Bild, wobei es mittlerweile ist kein Leak mehr, weil im Ubisoft-Hub sieht man es mittlerweile, da ist die Lorenzkirche von Nürnberg. Und anscheinend spielt Assassin's Creed Hexen, also das ist ein Deutschland-Spiel, wurde ja schon gemunkelt, aber anscheinend spielt es auch in Nürnberg, meiner jetzigen Heimatstadt.
Ja, da bist du dann der erste Ansprechpartner für, wenn es darum geht, die historische Authentizität abzugleichen mit deiner Heimatstadt, ja, da durchzugehen.
Also da bin ich richtig gespannt drauf, vor allem, wenn das während der Hexenverfolgung spielt und alles so drum und dran, was weiß ich mit, oh Gott, ich darf jetzt hier gar nicht so viel reden, weil so historisch akkurat bin ich nicht, dass ich jetzt hier nicht über welchen Blödsinn rede, ich wollte schon sagen Hexenhammer und so weiter, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht mal, wie viel davon jetzt Fiktion oder Popkultur ist als alles andere, deswegen halte ich da mal einfach die Klappe. Die Tangente wollte ich jetzt auch eigentlich gar nicht groß aufmachen. Wollte eigentlich nur sagen, dass ich da echt gespannt drauf bin. Aber Black Flag Resynced hat sich immer noch genauso gut gehalten und zu Recht die hohen Verkaufszahlen. Und ich hoffe, das motiviert Ubisoft vielleicht auch einfach mal diesen Weg wieder einzuschlagen. Weil, also gut, ich weiß auch nicht die Verkaufszahlen von Shadows oder so. Aber ich glaube, das hat in so kurzer Zeit nicht ganz so viel verkauft.
Ich glaube, bei Shadows haben sich nach ein paar Monaten irgendwann gemeldet, dass es 3 Millionen verkaufte Einheiten hat.
Ja, gut, okay.
Aber das, also Shadows war auch kein schlechtes Spiel. Nee. Ich habe das ja damals auch für den Podcast besprochen und hatte da durchaus Spaß mit, aber es hatte halt nicht die Sinnhaftigkeit. Es wusste nicht so richtig, was es mit seiner Welt anfangen soll, außer eine geile Welt mit super vielen Schauplätzen zu haben. Die Story war auch echt lahm bei Shadows. Also ich finde jetzt auch nicht, dass die Story von Black Flag, um jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal ein paar Kleinigkeiten da einzubringen, ja, die gewinnt jetzt auch keine Preise für irgendwie Kreativität und so. Das ist schon auch alles ein bisschen vorhersehbar, beziehungsweise greift Motive auf, die man erwarten kann mit dem Start. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn die Charaktere sympathisch sind und das Gameplay funktioniert. Das ist halt einfach so eine Piratenstory mit deiner Crew und das funktioniert sehr gut, weil es halt einfach eine sympathische Truppe ist, die sich da findet. Und auch mit allen Brüchen, die das Piratenleben so mit sich bringt, ja, von Seemannsliedern und Shanties, das hast du schon gesagt, über am Lagerfeuer sitzen und so, das ist einfach eine coole Buddy-Kumpel-Geschichte, die da auch irgendwie mit erzählt wird. Und das ist einfach sehr nett, sich anzuschauen.
Ja, die Shanties muss man übrigens nochmal ganz gesondert empfehlen oder hervorheben. Die sind auch nochmal erweitert worden. Da wurden scheinbar Fanideen in Shanties umgewandelt. Und die habe ich damals auch geliebt. Die sind ja quasi so ein bisschen das GTA-Pendant der Piraterie, der Radiosender. Und also die neuen, die dazugekommen sind, die ich jetzt schon gehört habe, die haben mir echt gut gefallen. Du kannst ja vor allem in den Städten fliegen ja überall so Shanty-Manuskripte rum. Die musst du dann hinterherrennen und musst die einsammeln. Und dann hast du ein neues Lied für dein Schiff. Und eigentlich bin ich kein Zacker für sowas. Interessiert mich im Normalfall nicht. Aber diesen Shanty-Notenblättern, dem bin ich jetzt jedes Mal, wenn ich eins gesehen habe, hinterhergerannt, bis ich es endlich hatte, damit ich das nächste Shanty von meiner Crew singen lassen konnte. Also das hat mir auch echt viel Laune gemacht.
Die haben ja auch so krasses Meme-Potenzial. Also ich weiß gar nicht, wie viele Clips ich mit diesem Johnny Liefer-Song gesehen habe, wo Leute das quasi so einfach nachgestellt haben, wie sie so dieses Geräusch hören und dann irgendwie in ihr Gaming-Zimmer verschwinden. Also das hat viel Kultpotenzial auf jeden Fall gehabt, definitiv, das kann man sagen.
Definitiv. Also,
ja, Flo, ich würde sagen, hast du noch etwas?
Nee. Ich glaube, wir haben das Spiel jetzt wirklich über den Klee gelobt und es hat halt die üblichen Probleme, die ein Assassin's Creed hat, das haben wir schon gesagt. Das Kampfsystem ist nicht erwähnenswert, wenn man an Land ist. Die Stealth-Mechaniken, wenn man sie nicht gerade in einer Mission machen muss, weil man im Verborgenen bleiben muss, sind auch durch dieses Kampfsystem völlig obsolet. Braucht man nicht. Es sei denn, im späteren Verlauf hat man dann mal wirklich, wenn man sich zu holprig anstellt, dann eine riesige Masse an Gegnern, mit denen man nicht klarkommt. Aber ich sag mal so, drei Viertel des Spiels, kein Problem. Die Story ist jetzt nicht sonderlich originell und wir haben irgendwann wieder dieses typische Assassinen gegen Templer und so weiter und so fort. Yada, yada, es ist Assassin's Creed und das haben sie nicht ändern können. Ich finde es gut, dass sie die Edward- und Freundin-Geschichte noch ein bisschen ausgeweitet haben. Jetzt kommt raus im Endeffekt. Die waren schon immer da und ich kann mich noch nicht daran erinnern. Aber eben, wie gesagt, ich war eigentlich der Meinung, so viele Zwischensequenzen gab es da jetzt eigentlich nicht. Und trotz allem überwiegt das Positive, dieses Wow-Gefühl, dieser Erkundungsdrang und das befriedigende Upgraden und so weiter und so fort. Das überwiegt über weite Strecken, nutze ich gegen Ende des Spiels ab. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt auch in Resynced so viel verbessert haben, dass das nicht doch seine Durststrecke zwischendrin hat. Aber die habe ich damals gerne in Kauf genommen und die werde ich heute auch wieder gerne in Kauf nehmen. Also von daher meinerseits vollste Empfehlung, nicht bis zum Sale warten. Wenn ihr es damals gemocht habt, dann sowieso nochmal anschauen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, jetzt ist der beste Zeitpunkt, Black Flag mal endlich nachzuholen. Passend zur, während wir aufnehmen, erschienenen Backlog-Folge Volume 2. Das muss nicht in den Backlog das Spiel, das könnt ihr gleich angehen.
Ja, das kann ich bestätigen, als jemand, der es ja jetzt nachholt direkt. Plus, man muss fairerweise sagen, also es ist auch fair bepreist. Die Standardversion kostet auf den Konsolen 60€. Also nach heutigen Maßstäben kein Vollpreistitel. Und ich weiß, dass es ja gerade bei Ubisoft-Spielen diese Praxis gibt, auf den unvermeidlichen Preisverfall zu warten. Aber hier würde ich auch sagen, also hier kann man schon auch das Geld investieren und sagen, hey, es ist ein cooles Produkt. Ich habe da jetzt meine Freude dran und ihr werdet da auf jeden Fall auch was für euer Geld bekommen.
Ja.
Denn es ist kein kleines Spiel, um das auch mal direkt zu sagen.
Nee, da ist man.
Es ist nicht so riesig wie die neuen, aber es hat einen guten Umfang.
Genau. Find den passenden, den richtigen Umfang sogar. Gut, Alice, dann würde ich sagen, legen wir Anker.
Ich dachte, wir setzen die Segel Richtung Feierabend. Oder
das können wir auch machen. Ich dachte eigentlich, wir waren schon die ganze Zeit auf hoher See, haben andere Podcaster gekapert und jetzt kämen wir wieder zurück. Aber das ist auch eine schöne Metapher. In diesem Sinne, danke, Addis, für das Gespräch. Danke, dass du dir Black Flag quasi mal nachgeholt hast.
Danke dir, Flo, für deine Eindrücke von einem, wie hast du dich genannt, alten Seebären.
Und wie immer, wenn ihr mal uns eure Eindrücke von Black Flag, vielleicht auch alte Erinnerungen von damals zum Preis geben wollt, ihr könnt bei uns auf den Discord kommen. Ihr könnt uns auf keinbrotnurspiele.de Feedback geben. Und kommt alle herbei. Es geht gratis rum, aber nur noch heute, wenn ihr das hört. Danach ist er alle. Und in diesem Sinne, euch allen einen schönen guten Tag, guten Morgen, Weg zur Arbeit, Weg aufs Schiff, runter vom Schiff. Ab ins Meer, auf die Insel, wo auch immer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.